Warum war das Kreuz Jesu nötig? Warum ist es nötig, dass Gott, damit er uns vergeben will oder vergeben kann oder sonst wie, das irgendwie braucht oder wichtig findet, dass jemand und noch dazu sein eigener Sohn am Kreuz stirbt? Das ist eine Frage, die vielen Menschen auf dem Herzen ist und die sagen würden, es macht keinen Sinn, es ist ein Paradox, es ist eine eigenartige Lehre. Ein Atheist würde wahrscheinlich sagen, hey, das ist eine total blutrünstige, mittelalterliche, schreckliche Vorstellung von Opfer, Sühne, boah, absolut steinzeitlich. Aber nicht nur ein Atheist, sondern der gutmeinende, irgendwie so Normalchrist, leicht neuheidnisch durchmischter, alle Religionen sind wahr, Mensch oder so, der würde sagen, hey, führen doch viele Wege zu Gott und wenn jemand sich bemüht, wenn jemand ein guter Mensch sein will und wenn jemand einfach nach seiner Religion lebt, das reicht doch. Das ist doch ein eigenartiger Anspruch, dass Gott irgendwie nur vergibt, weil da jemand am Kreuz gestorben ist. Und das ist übrigens auch die gleiche Argumentation, die der Islam hat. Der Islam sagt, Gott, Allah ist so groß, der kann einfach so vergeben. Das ist nicht nötig, dass da jemand am Kreuz stirbt. Allah ist der Barmherzige und er vergibt einfach. Was habt ihr Christen? Was ist das für eine eigenartige Vorstellung? Und mit Recht fragen all diese Menschen so, weil so einleuchtend ist es nicht. Warum das Kreuz? Und jetzt nicht einfach mal so platt gesagt, ja, wegen der Sünde und so. Jetzt mal wirklich, warum? Warum? Wir haben angefangen, diese Vortragsreihe, das ist das vorletzte Mal, das erste Mal, da habe ich die These aufgestellt, dass der Mensch, wenn er nachdenkt, was gibt's überhaupt, dann kommt er erstmal auf das, okay, es gibt mich selber. Ja, und dann bemerkt er, okay, es gibt Dinge um mich rum, die helfen, dass ich sein kann, die sind gut. Und dann gibt's Aussagen, die ich treffen kann über die Welt, die können wahr oder falsch sein, also es gibt die Wahrheit. Und dann gibt es einfach Dinge, die schön sind. Und wenn er weiter zum Nachdenken kommt, dann merkt er, hey, ich habe mein Sein mir nicht selber gegeben und all das, was ich vorfinde, ist auch nicht von mir gemacht worden. Und dann schaut er sich die Welt an und kommt zu dem Schluss, wenn irgendwas anfängt zu existieren, dann hat's immer eine Ursache. Der Apfel kommt nicht aus dem Nichts, sondern der hat eine Ursache. Der ist halt an einem Baum gewachsen und der Baum ist aus einem Samen in der Erde gewachsen. Alles, was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Und dann schaut er sich das Universum an und sagt, hey, das Universum hat auch angefangen zu existieren. Und deswegen kommt er zu dem absolut naheliegenden Schluss, dass es etwas gibt, ein höchstes Sein, eine Quelle von allem Sein, ein höchstes Wesen und er gibt diesem Wesen den Namen Gott. So weit kommt der Mensch mit seinem Verstand. Aber er kommt noch nicht weiter. Er kann jetzt nicht sagen, okay, wie ist der oder wie fühlt der und hat er mit mir was zu tun oder nicht? Das kann er aus eigenem Verstand nicht schlussfolgern. Jetzt gibt's was Zweites, auf was jeder Mensch auf der ganzen Welt, in allen Kulturen, allen Nationen, allen Generationen kommt. Und es ist Folgendes. Schau mal her. Zwei Menschen streiten. Können Kinder sein, aber wir ältere Menschen, wir Erwachsenen können das auch gut. Zum Beispiel sagst du, ich habe dir ein Stück Kuchen gegeben, jetzt musst du mir auch eins geben. Ich habe dir was abgegeben, ich kann das super mit meinen Kindern erleben. So, ich habe dir was gegeben, jetzt musst du mir auch was geben. Ja? Und zwei streiten. Ja, aber ich habe dir mehr gegeben und du musst mir auch mehr geben, ich habe dir aber weniger und so weiter. Oder die zwei streiten und sagen irgendwie so, du hast versprochen, dass du es machst und jetzt hast du es nicht getan. Das ist gemein, du hast mir gesagt, dass du es tust. Okay? Oder eine sagt, hey, er hat zuerst gehauen, er hat zuerst geschlagen. Oder auch jetzt mal in weniger harmlose Situation vor Gericht sagt einer, hey, das war Notwehr. Der hat mich körperlich angegriffen und deswegen habe ich zurückgeschlagen. Ja? Jetzt, was bei diesen Streitigkeiten auffällt, ist, dass alle Menschen, wenn sie sich streiten, appellieren an etwas, das nenne ich mal das Objektive. Heißt das Objektive. Wenn jemand sagt, du, ich habe dir mehr gegeben, als du mir, dann sagt er nicht nur, ich hätte gern mehr, sondern er sagt, da gibt's was Objektives, da gibt's was wirklich wahr ist. Und dieses Ding, was wirklich wahr ist, das befiehlt, dass da jetzt Gerechtigkeit her muss. Ja? Oder ich sag, hey, ich habe den nicht nur geschlagen, weil ich schlecht drauf war, sondern das war wirklich Notwehr. Wenn der Richter sagen würde, aha, ihre Empfindung war einfach, dass es jetzt einfach angebracht war. Und sagte, nein, nicht meine Empfindung, das war wirklich Notwehr. Ja, oder im Straßenverkehr, die Ampel stand wirklich als rot. Wenn der Richter dann sagt, aha, so von ihrer Empfindung her war es ihnen wichtig, dass das rötlich aussieht. Sagt, nein, das war wirklich rot, das ist objektiv. Ja, das ist wirklich gerecht, das ist wirklich Unrecht. Wir Menschen haben das tief in uns eingeschrieben. Ich mal mal diesen großen blauen Block hin und schreibe mal hin das Recht. Du könntest es auch nennen das Gerechte oder das Gesetz. Wir Menschen wissen, es muss sowas geben. Wenn es sowas nicht gibt, dann macht es alles keinen Sinn. Sogar Atheisten glauben an sowas. Weißt du, woran du das merkst? Es gibt Leute, die sagen, wie kann ein gerechter Gott so viel Unrecht in der Welt zulassen? Ja, wenn es Gott wirklich geben würde, dann wäre die Welt nicht so ungerecht. Weißt du, was du dem fragen musst? Wie um alles in der Welt kommst du auf die Idee von diesem objektiven Recht? Lieber Atheist, wenn die Welt böse ist und das eine Tier bringt das andere rum, die Menschen sind auch böse, woher kommt die Sehnsucht in dir, dass es echte Gerechtigkeit gibt? Wer hat die denn in dich reingepflanzt? Schau mal her, wir wissen, was eine gerade Linie ist und wir wissen, was eine kurvige Linie ist. Wüssten wir, was eine kurvige Linie ist, wenn es nicht eine gerade gäbe? Nein. Logisch? Wir wissen nur, dass eine Linie nicht gerade ist, weil wir wissen, wie eine gerade aussieht. Okay? Anderes Beispiel, ein Fisch, der im Wasser lebt, der weiß nicht, dass er nass ist. Der empfindet sich auch nicht nass, das ist alles, was er kennt. Wir Menschen leben in einer Welt, die ungerecht ist. Woher kommen wir auf die Idee, dass es aber Gerechtigkeit trotzdem geben muss? Das ist unfair, wenn ihr das so und so macht. Selbst Menschen, die sagen, dass sie nicht an Gott glauben, haben dieses Ding in sich drin. Dieses feste Wissen, dieses Zeugnis in ihrem Gewissen, dass es objektiv wahr oder falsch gibt. Und wenn du zu jemandem sagst, hey, das, was du moralisch richtig oder falsch empfindest, das ist ja vielleicht nur deine kulturelle Prägung oder sowas, das musst du mal bis zu einem gewissen Punkt treiben. Musst du sagen, okay, du bist wirklich der Meinung, dass wenn in Indien eine Frau auf der Straße vergewaltigt wird, ist es okay, weil das die dortige kulturelle Prägung ist. Dann würde jemand sagen, nee, das ist wirklich nicht okay. Okay, aber warum wirklich? Was gibt dir das Recht, das zu definieren? Dann irgendwann kommt ein Bedrängnis und sagt, das ist einfach richtig. Es gibt die Menschenrechte. Okay, aber warum? Weil uns Menschen dieses Ding, objektive Gerechtigkeit, in uns eingegraben ist. Jetzt das Problem ist, dass in uns Menschen nicht nur das eingegraben ist, sondern tief drin wissen wir Menschen auch, dass wir selber dem nicht entsprechen. Jeder Mensch weiß das. Auch das ist was man an Kindern wunderbar beobachten kann. Ich habe das vorletzte Mal gesagt, dass das Wahre, das Gute und das Schöne von Gott kommt. Erstmal, der Mensch findet in der Welt Gutes vor, der findet Luft zum Leben vor und Sonnenlicht. Und dann schaust du kleinen Kindern zu und es ist interessant. Du hast eine wunderbare Situation, die könnten alle wunderbar miteinander spielen. Also ich habe das aus Büchern gelesen, bei meinen Kindern ist es nicht so. Aber so, die könnten wunderbar miteinander spielen, aber irgendwann fängt eines an und sagt, nee, ich will alle Bausteine haben. Warum eigentlich? Ja? Und dann gehst du zu dem Kind hin und sagst, findest du das okay, wenn du alle Bausteine nimmst? Sagst du, nee. Ja, warum hast du es dann gemacht? Ich wollte halt mehr. Also das Kind merkt, eigentlich, ich weiß, was richtig ist, aber manchmal ist es doch nicht so schön, das zu tun. Ja? So als Papa, du gibst und bist lieb zu allen, aber im Herz des Kindes, genauso wie im Herzen jedes Menschen, ist nicht nur, oh, ich lebe in der Fülle und ich gebe total gern, wie ich empfange, sondern es ist auch sowas wie, oh, vielleicht komme ich dann zu kurz. Wenn du dir selber zuschaust, dann merkst du, Neid ist im Herzen von jedem Menschen. Jedem Menschen. Neid ist irrational. Du kannst sagen, hey, dass der so viel hat, das heißt ja nicht, dass ich deswegen weniger habe, aber trotzdem, ja, dass der so viel hat, dass der so beliebt ist, boah, das wurmt mich. Und das wollen wir nicht. Und sagen, ich wäre ja gerne nicht neidisch, aber ich bin es halt doch. Ja? Und dann werde ich aggressiv, weil ich schlecht drauf bin, werde ich aggressiv gegen jemand anderen. Dann sagst du zu ihm, findest du das gut? Sagst, nee, finde ich nicht gut, aber es passiert trotzdem. Und dann merke ich, ich werde egoistisch, ich gehe nur nach mir selber. Und dann denke ich, eigentlich wäre es schön, wenn mir alle Menschen gleich wichtig wären. Aber ich merke, das bin ich nicht. Und jeder Mensch hat in sich drin erstmal klar die Erkenntnis, dass es eigentlich sowas wie ein Recht gäbe. Eigentlich sollte man anders leben, aber eigentlich tue ich es nicht. So interessant. Gott gibt uns das Leben und in Gott ist kein Falsch, Gott ist ganz wahr. Und sobald Kinder ein gewisses Alter haben, fangen sie an rumzutricksen. Ja, so heimlich irgendwie Süßigkeiten, erzählen dir so die Halbwahrheit. Wir Menschen sind komische Wesen. Wir wüssten, wenn jeder Mensch immer die Wahrheit sagen würde, wäre es wunderbar, oder? Aber wir tun es nicht. Keiner sagt immer die Wahrheit oder dann verdrehen wir die Wahrheit, haben wir Angst vor der vollen Wahrheit und wir sind unwahrhaftig und es ist eigenartig. Gott ist wahr, gut und schön, aber wir irgendwie nicht wirklich. Jetzt, ich habe das letzte Mal die Aussage getroffen, dass das Evangelium verheißt, dass es Gemeinschaft mit Gott gibt. Diese unglaubliche Vorstellung, dass dieses höchste, ewige, transzendente, allmächtige Wesen außerhalb von Raum und Zeit, dass du mit dem Kontakt aufnehmen kannst. Die Vorstellung ist atemberaubend. Ich habe die Frage aber so offen gelassen, wie um alles in der Welt das möglich sein sollte. Und wir haben uns angeschaut, damit es Gemeinschaft mit Gott gibt. Überhaupt, damit es Gemeinschaft zwischen irgendwelchen zwei Personen oder Menschen gibt, braucht es ein paar Vorbedingungen. So, wo sind meine Vorbedingungen? Die Vorbedingungen sind weg. Ich weiß nicht, irgendwo sind die Vorbedingungen weg. Dann frage ich euch, was braucht es denn, dass es Gemeinschaft gibt? Ja, zwei Personen, was muss mit denen sein? Die müssen sich irgendwie verstehen, die müssen sich irgendwie kennen. Die müssen irgendwas gemeinsam haben. Die müssen irgendwie, irgendwas müssen sie, Zeit oder Raum müssen sie miteinander teilen. Jetzt, wie sieht Gemeinschaft aus mit einem Gott, der außerhalb von Raum und Zeit ist und der heilig ist, der ewig ist, der unendlich ist, der allmächtig ist, der allwissend ist? Ich meine, das sind alles Eigenschaften, die ziemlich wenig mit uns zu tun haben. Und die Frage, wie ist eigentlich Gemeinschaft mit Gott möglich, die muss uns total verwirren und erstaunen. Wie kann das sein? Jetzt, wir haben alle in uns drin dieses Wissen um das Recht und wir haben auch was in uns drin und das ist Wissen um unsere Schuld. Und seit dem Sündenfall gibt es ein Gefühl, das hat jeder Mensch tief in sich drin und es ist das Gefühl von Scham. Woran kannst du überprüfen, ob du ein Sündenproblem hast? Ich habe das schon öfter gemacht, aber es ist immer wieder gut. Ganz simpel, stell dir vor, dass ich in dich reinschauen könnte und alles über dich wüsste. Okay, ich kann reinschauen, jede verborgene Gedanke, alles, was du gestern im Fernsehen angeschaut hast und alles, was letzte Woche war. So, und das wäre schon ein bisschen eine unangenehme Vorstellung, wahrscheinlich. Jetzt stell dir vor, alle hier im Raum könnten auf diese Art und Weise in dich reinschauen und alles über dich wissen. Nur du nicht von den anderen. So, für wen wäre das eine Vorstellung, dass du sagst, ja, kein Problem, ich habe nichts zu verbergen. Ja, sind nur ganz wenige. So, wenn du jetzt die Hand nicht streckst, dann hast du ein Problem mit Scham. Ja, dann weißt du irgendwie, okay, einfach ganz so wie ich bin, ist vielleicht doch nicht so toll. Ja, das heißt, wir Menschen haben ein Zeugnis, egal ob gläubig oder nicht, wir Menschen haben ein Zeugnis, dass wir ein Problem mit Schuld haben. Jetzt Schuld, die Bibel hat einen Namen dafür, nämlich Sünde. Sünde hat drei Eigenschaften. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Sünde ist nicht einfach nur, du hast das falsch gemacht, sondern Sünde hat drei Kategorien, drei Eigenschaften. Jetzt suchen wir uns mal eine Sünde aus, und zwar, wir machen mal eine nette kleine Sünde, wir sagen mal einer klaut. Okay, einer klaut. Jetzt das Erste, was passiert, wenn jemand schuldig wird, das Erste ist bei Sünde, dass tatsächlich eine Schuld entsteht. Ich nenne das mal Schuldcharakter. Schuldcharakter. Schuldcharakter der Sünde. Und es bedeutet, da ist wirklich ein Schaden entstanden. Also ich habe zum Beispiel ein Jahr lang irgendwie beim Supermarkt jeden Tag Zahnpasta geklaut und so einen Haufen Berg von Zahnpasta geklaut. Da ist tatsächlich ein Schaden entstanden. So, und der Schaden, der muss wieder gut gemacht werden. Das heißt, es braucht, damit das wieder gut wird, sowas wie eine Vergeltung, sowas wie ein Ausgleich, sowas wie eigentlich, nehmen wir das altertümliche Wort, eine Sühne. Sühne ist einfach dieses Ding, hey, der eine hat das Auto von dem anderen angefahren. Jeder von uns weiß tief drin, Gerechtigkeit ist dann wiederhergestellt, wenn der vor Gericht verurteilt wird. Zum Beispiel zu einer Geldstrafe. Je nachdem, dass die Strafe angemessen ist. Wenn du schuldig wirst, genügt es nicht, dass der andere sagt, okay, passt schon. Es muss eine Wiedergutmachung her, dass dem Gesetz wirklich Genüge getan wird. Jetzt das Problem ist, bei Auto anfahren oder Zahnpasta klauen ist es noch einfach, aber bei größeren Sachen wird es immer schwieriger. Wie sieht zum Beispiel eine Wiedergutmachung aus, wenn ein Kriegsverbrecher 20 Leute getötet hat oder 1000? So, in Amerika gibt es das, du kannst zu 100 Mal lebenslänglich bekommen, aber es ist illusorisch, es geht irgendwie nicht. Also wir sehen, wir Menschen wollen es eigentlich. Wir wollen, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Wir wissen tief drin, dass es auch sein muss. Aber die Frage ist genau, wie das dann geht, wenn die Sünden größer und allgemeiner werden. Aber so eine Sache von durch Sünde passiert eine tatsächliche Schuldcharakter. Es gibt was Zweites, das ist total gemein. Stell dir vor, dass unser Taschendieb sagt, ja, ich weiß schon, dass das falsch ist. Das Problem ist, ich komme da nicht raus. Ich habe damit angefangen, ich bin süchtig geworden. Oder ich habe damit angefangen, jetzt bin ich in einem Netz von Verbrechern. Und wenn ich nicht weiterstehe, dann bringen die mich um. Jede Sünde bringt mit sich etwas, ich nenne das den Verhängnischarakter. Verhängnischarakter. Das ist so schlimm. Fast niemand tut was Böses im vollen Bewusstsein, wie böse das ist. Das ist so wichtig zu wissen, weil wir Menschen tief drin glauben, dass die anderen doch ein bisschen böser sind als wir. Und wir schauen uns die Kriegsverbrecher an und wir schauen uns die Genozide an und die Kriege und insgeheim denken wir alle, ich würde das nie tun. Das Problem ist, dass jeder sich das denkt. Und wir unterschätzen den Verhängnischarakter von Sünde. Das heißt, jemand schlittert in was rein und ehe er sich versieht, tut er was, was er nie wollte. Und wir zeigen mit dem Finger auf die Kinderschänder und auf die Mörder und auf die Drogendealer. Und ich sag dir, es sind normale Menschen, die aus ihrer Schwäche heraus einen Fehltritt machen und dann lassen sich verführen. Und ehe sie sich versehen, sind sie in was, was sie nicht wollten. Das ist das Gemeine. Schuld ist nicht nur, ich habe freiwillig und weil ich heute mal ein böser Mensch sein will, was verbockt, sondern es hat einen Verhängnischarakter. Das heißt, eine Falle schnappt zu. Du wolltest ein bisschen spielen, aber auf einmal schwappt das Ding über dich und auf einmal hast du total viel kaputt gemacht. Es gibt einen Verhängnischarakter und für diese Verhängnis brauchst du nicht Vergebung, brauchst du nicht Sühne, du brauchst jemanden, der dich rausreißt. Du brauchst jemanden, der dich rettet. Du brauchst eigentlich einen Erlöser. Ein dritter Aspekt von Sünde ist genauso wichtig wie die anderen beiden und der fällt uns nicht sofort auf. Einer der schrecklichsten und schockierendsten Sachen im ganzen Geschehen rund um das Dritte Reich hat sich abgespielt nach der Besiegung oder nach dem Sieg über Hitler und das waren die Nürnberger Prozesse. Die Nürnberger Prozesse waren der Versuch, diesen Kriegsverbrechern, diesen Nazis, das halt Gerechtigkeit oder ja, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die zu verurteilen. Und das Schlimme ist, dass ein guter Teil von diesen Verbrechern hatten kein Einsehen. Das ist was uns Menschen noch ratloser macht. Wenn die sagen, ich habe nur Befehle ausgeführt oder das war halt damals normal oder ich habe das Beste für mein Volk gewollt. Und wenn jemand es wenigstens einsehen würde, dann kannst du sagen, dann ist wenigstens eine Rettung da. Wenn jemand sagen würde, das war so schrecklich, bitte, bitte, ich will irgendwas tun, dass es wieder gut wird. Aber wenn jemand es nicht checkt, dann ist es echt schlimm. Und das ist auch Teil der Sünde und das ist der Verdunkelungscharakter oder Verblendungscharakter. Jede Sünde bringt mit sich eine Verdunkelung, das heißt, dass du es irgendwann nicht mehr checkst. Ich nenne das Verdunkelungscharakter. Verdunkelungscharakter von Sünde. Menschen, die Böses tun, fühlen sich nicht immer böse dabei, wollen nicht immer das Böse und wissen nicht mal immer, dass es böse ist, weil es ist Teil des Problems, Teil der Sünde, dass es unsere geistigen Wahrnehmungsorgane verdunkelt, dass wir irgendwann, fühlt sich gar nicht mehr schlecht an, ist eigentlich okay. Und das ist eigentlich, ich will nicht sagen das Schlimmste, aber es ist einer der schlimmsten Aspekte von Schuld, diese Verdunkelung. Und was wir hier eigentlich brauchen, wir brauchen hier nicht einen Erlöser, wir brauchen hier nicht Sühne, wir brauchen eigentlich, was ich nenne mal das biblische Wort, Offenbarung. Sünde verdunkelt dein Bild über dich selber, du täuschst dich über dich selber, du täuschst dich aber auch über das Werk Gottes und über die Größe der Tat. Ich male nochmal ein paar kleine Symbolchen dafür, nur dass ihr versteht, bisschen, wie das gemeint ist. So der Schuldcharakter, da male ich mal so ein Gewicht hin. Ja, so ein Gewicht, völlig deutlich, ja. So, das hängt da. So, Gewicht, ja, Gewicht. So, wunderbar. Verhängnischarakter, da male ich mal so Handschellen hin. Das ist dieses Ding, dich fesselt, dass du da nicht mehr loskommst davon. Und der Verdunkelungscharakter, mal ich mal so, geschlossene Augen hin. Jetzt wird's heiß. Und zwar, wenn du überlegst, wie würde ein Mensch aus dem rauskommen können? Da wird's ein bisschen trickreich. Erstmal Schuldcharakter, wenn du was Kleines verbockt hast, das Auto angefahren, das ist noch einfach, weil du kannst den Schaden selber begleichen. Ja? Jetzt zwei Probleme sind. Erstens, wenn es zu groß ist, zum Beispiel wenn du nicht das Auto vom Nachbarn beschädigt hast, sondern hast sein Kind totgefahren. Da kannst du sagen, selbst wenn ich jetzt sterben würde, ich könnte es nicht wieder gut machen. Also bei großer Schuld wird es immer unmöglicher für einen Menschen. Aber das Zweite ist noch ein Problem. Bei sehr allgemeiner Schuld, ich mache ein Beispiel. Wenn du sagst, ich habe nicht das Auto des Nachbarn angefahren, aber vielleicht bist du ein arroganter, stolzer Typ, der durch deine Art deine ganze Familie und deine ganze Firma vergiftet hast. Und du hast Negatives ins Leben von vielen Menschen gesät. Was ist eine angemessene Wiedergutmachung dafür? Kannst du nicht sagen, jetzt kriegt jeder von denen 100 Euro, weil du weißt gar nicht, was ist daraus geworden und der hat das vielleicht an jemand anderen weitergetragen. Also es wird allgemeiner. Und schließlich eine nächste Frage ist, was ist denn, wenn du gegen Gott sündigst, wenn du nicht dich gegen einen Menschen versündigst, sondern gegen Gott? Also wir sehen schon, eigentlich ist es total schwer, wie sollen wir das wieder gut machen, was wir tun, selbst kleine Dinge, wenn du sagst, okay, ich bin halt neidisch, ich bin eifersüchtig oder ich lüge manchmal ein bisschen, wir wissen nicht, wie viel Schaden das anrichtet insgesamt. Das ist total schwer zu sagen. Und wie willst du das wieder gut machen? Das Zweite, der Verhängnischarakter, das ist echt ein Problem. Selber kommst du aus dem Ding nicht raus. Wir sehen das wieder und wieder. Menschen, die verstrickt sind in Sünden, kommen aus eigener Kraft nicht raus. Und jetzt ist das Gemeinste. Jetzt kannst du sagen, hey, okay, aber wenn einer das echt will, wenn einer echt der Sache ins Auge schaut und sagt, ich kehre um, dann müsste es doch gehen. Und jetzt kommt das Problem. Wenn jemand tief drin ist, kann er genau das nicht mehr. Denn er hat seine Freiheit verloren. Und sein Geist ist verdunkelt, sodass er es nicht mehr erkennt. Das heißt, wenn du sagst, Mensch müsste doch nur umkehren zu Gott. Ja, er müsste aber auf vollständige Weise umkehren. Er müsste total Buße tun, er müsste wirklich erkennen, was ist die Sache und sich abwenden. Aber genau zu dem Akt sind wir Menschen aus eigener Kraft nicht fähig. Weil wir erkennen unser Dilemma nicht mal und dann haben wir unsere Freiheit schon eingebüßt. Das ist ein wirkliches, absolutes Dilemma. Das deutlichste Dilemma oder am klarsten gezeichnet wird dieses Dilemma im Alten Testament. Das Alte Testament offenbart einerseits die Heiligkeit Gottes und Gott will Kontakt mit Israel, aber gleichzeitig zeigt Gott, hey, ich bin wirklich heilig. ihr könnt zu mir ins Allerheiligste nur kommen, wenn ihr heilig lebt. Und dann kaum hat Gott seine Gebote erlassen, machen die Israeliten wieder irgendeinen totalen Quatsch. Und dann sagt Gott wieder, hey, eigentlich müsste ich die jetzt vernichten. Und dann sagt Mose wieder, habt doch noch mal Geduld. Das ist eigentlich schockierend. Warum ist denn Gott so intolerant? Warum muss er da ständig sein Volk wieder vernichten? Und irgendwie, also unglaublich, ist er einfach schlecht drauf. Warum kann er nicht ein bisschen ein Auge zudrücken und sagen, hey, komm, lass mal die Fünfe gerade sein und sowas. Schau mal her, das Problem ist, oder nicht das Problem ist. Der Punkt ist, wir Menschen neigen dazu, das Problem nicht ernst zu nehmen, aber Gott nimmt das Problem total ernst. Und zwar nicht, weil er intolerant ist, sondern weil er Gott ist. Schau mal her, ich habe gesagt, dass der Mensch aus eigener Kraft erkennen kann, dass es Gott gibt und dass er aus eigener Kraft erkennen kann, dass es sowas wie das Recht gibt. Jetzt alle von uns sagen, ein Gott, der die Liebe ist, könnte doch unmöglich zulassen, dass jemand in die Hölle kommt. Ein Gott, der die Liebe ist, würde doch nie strafen und richten. Der Punkt ist, Gott ist aber nicht nur die Liebe, Gott ist die Liebe und er ist gleichzeitig absolut wahrhaftig. Ich nenne diese Wahrhaftigkeit oder ich male die Wahrhaftigkeit mal so strahlend wie eine Sonne. In Gott ist kein Falsch. Wir Menschen können was vorspielen. Wir können sagen, ist schon alles wieder gut, ich vertrage mich mit dir. Und tief drin ist ein Groll. In Gott ist nur Wahrhaftigkeit. In Gott ist reines Licht, da ist kein Dunkel. In Gott ist nur Güte, in Gott ist nur Reinheit, nur sich schenkende Liebe. Das ist das Wesen Gottes. Jetzt Gott könnte schon sagen, du weißt du was, ich persönlich bin dir jetzt nicht mehr sauer, dass du dich so daneben benommen hast. Aber Gemeinschaft zwischen dir und Gott gäbe es trotzdem nicht. Und zwar aus dem simplen Grund, weil Gott so ist. Sünde ist viel mehr als, hey, du hast halt was verbockt. Sünde macht dich unfähig zur Gemeinschaft mit Gott, weil Gott so ist, weil Gott heilig ist, weil in Gott reines Licht ist. Es gibt zwischen Licht und Finsternis nichts Gemeinsames. Noch eine kleine Seitenbemerkung. So viele Menschen sagen, wie kann Gott angesichts des Unrechts in der Welt schweigen? Hast du das schon mal gehört? Wie kann Gott das alles zulassen, dass die Menschen so böse sind? Wie kann Gott angesichts des Unrechts in der Welt schweigen? Da müsste man rückfragen, okay, du würdest wirklich wollen, dass Gott seine Gerechtigkeit mit aller Kraft durchsetzt. Das heißt, dass jeder, der Unrecht verursacht, sofort bestraft wird oder stirbt, würdest du das sagen? Okay, totale Gerechtigkeit, das wirst du wollen. Das wäre eine super Welt dann, nur du und ich wären daran nicht mehr beteiligt. Also so. Nein, im Ernst. Wir sagen, Gott greife ein und wie kann Gott so viel Unrecht zulassen? Und tief drin sind wir nur so arrogant und wir meinen, die Leute, die bei dem Bürgerkrieg mitmachen und die Leute, die das Böses machen, sind einfach böse Menschen und ich bin einer von den Guten. Das Problem ist, das denkt jeder. Beide Seiten oder beide 100 Seiten, die jetzt in Syrien aufeinander schießen im Bürgerkrieg, denken, dass sie die Guten sind. Und dass, wenn Gott endlich Gerechtigkeit brächte, er endlich die anderen umbringen würde, aber nicht ihn. Im Ernst. Wenn wir totale Gerechtigkeit Gottes wollen würden, wären wir die Ersten, die ein Problem hätten. Und wenn wir sagen, hey, aber meine Sünden sind doch nicht so groß. Ja, weißt du was, das sagt jeder Mensch. Die Sünden, die wir groß finden, sind immer die, die die anderen haben und wir zufällig nicht. Und unsere eigenen Sünden, mein eigenes ganzes Problem, würde ich sagen, na gut, das ist ja verständlich. Aber das denkt jeder Mensch von sich. Und das, was rauskommt im Großen, ist das Dilemma, das du in der Welt siehst. Das ist das Ergebnis von dem, wie wir Menschen drauf sind. Und wir sind nicht fundamental besser als andere. Wir sind relativ auf einer Ebene, was das betrifft. Jetzt, wie ist Gott drauf? Wir stellen uns manchmal Gott vor, eben wie so einen zornigen, cholerischen alten Mann, der einfach sagt, hey, keine Ahnung, ihr seid einfach so böse, deswegen habe ich keinen Bock auf euch. Ich will mal ein ganz anderes Bild zeichnen. Stell dir mal vor, Gott wäre hochsensibel. Eine komische Vorstellung, aber ich meine es wirklich so. Stell dir mal vor, Gott wäre nicht irgend so ein Tyrann, der oben sitzt und sagt, ich bestrafe jemanden, sondern Gott wäre das zärtlichste, zarteste, sensibelste Wesen, das es gibt, das sagt, ich kann Unrecht nicht ertragen. Das ist wie, Stell dir jemanden vor, der ein unendlich feines Gehör hat. Ja? Der kann sagen, du, ich kann mich verstellen und ich kann sagen, der Ton klänge nicht falsch, aber er ist trotzdem falsch und ich höre es. Da ist ein reales Dilemma. Ich mal hier nochmal den Menschen hin. Und zwar nicht, weil Gott intolerant ist, sondern weil das ein echtes Problem ist. Ich mache ein anderes Beispiel. Stell dir vor, oder ich mache noch ein paar Beispiele. Stell dir vor, um zu sehen, was Sünde macht. Stell dir vor, du kämest, du wärst eingeladen in eine Party, wo die absolute High Society ist, alle wahnsinnig gut angezogen, wahnsinnig gut gekleidet. Und du kommst und hast irgendeinen Lumpen an und es ist ein Fleck drauf. Die Frage ist nicht, okay, mag der dich jetzt und lässt er dich trotzdem rein? Objektiv müsstest du sagen, so wie ich angezogen bin, ich passe hier überhaupt nicht rein. So, und das ist das, was am Ende des Alten Testamentes als Offenbarung im Raum steht. Und das lautet, dass der Mensch nicht kultfähig ist. Nicht kultfähig bedeutet, er kann Gott nicht nahen. Es funktioniert nicht. Es ist wie, du gehst auf die Party oder hast einen total peinlichen Fleck. Ist nicht. Jetzt ist ein Fleck noch was relativ was Äußerliches. Aber jetzt stell dir vor, es ist nichts Äußerliches, sondern es ist mehr was in dir drin. Zum Beispiel, du bist eingeladen auf die Party und das Problem ist nicht, dass die alle so gut angezogen sind, sondern es sind alles die totalen intellektuellen Checker, die sich auf höchstem Niveau über irgendwas unterhalten und hast keine Ahnung davon. Frage, wie ist ein gutes Gespräch zwischen denen und dir möglich? Du müsstest dich irgendwie verstellen, aber so richtig klappen würde es nicht. Irgendwann wird man es merken. Ja? Oder stell dir vor, du wärst eingeladen in einem unglaublich erfolgreichen, wahnsinnig guten, weltberühmten Orchester mitzuspielen. Und es ist der beste Dirigent, den es überhaupt gibt, der jede kleinste Notenabweichung hört. Und du kannst nicht mal Geige spielen. Und er sagt, hey, spiel einfach mal mit. Du würdest sagen, das geht nicht. So, und dann kannst du sagen, hey, aber der Dirigent, der könnte doch so nett sein, ein Auge zudrücken. Ja, also im Sinne von, darfst dabei sitzen, aber es würde nie ein Orchester, nie eine Symphonie draus werden. Und so genauso, wenn wir sagen, hey, Gott kann doch einfach, ja, Gott kann vielleicht schon einfach, aber dein Sündenproblem ist ein reales. Zwischen dir und Gott ist so eine Kluft. Jetzt, wie kannst du dir das vorstellen? Wir Menschen sehen ja das Äußere. Ich sehe dich und ich sehe dich und du siehst total schön aus und ich sehe schön aus und äußerlich ist alles nett. Wir haben gute Umgangsformen. Aber wir haben vorher gesagt, wie wäre das für uns, wenn wir einander ins Herz blicken könnten? Dann würden wir merken, wow, du bist da ganz schön neidisch oft, ja? Und du hast echt gemeine Gedanken und so weiter. Und das wäre bei jedem von uns so. Und jetzt kommt's. Gott ist nur Herz. Und Gott sieht nur das Herz. Und in Gottes Welt zählt nur das Herz. Es ist völlig egal, das Außenrum. Die kleinen Dinge bei uns. Dieses Ding wie, ey, ich bin eigentlich ein bisschen neidisch und eigentlich denke ich abwertend über den. Ist wahnsinnig krass für Gott. Nicht, weil er intolerant ist, sondern weil er so echt, so wahrhaftig, so sensibel ist. Wie dieser Dirigent, er hört einfach, dass da was falsch spielt. Und die Frage ist, wie werde ich da je mitspielen können? Die Frage ist, wie werde ich je auf diese Party gehen können? Die Frage ist, wie werde ich mich je an diesem Gespräch beteiligen können? Weil das ist nichts, was ich selber ändern kann. Weißt du, das ist was in mir drin ist, diese Schuld, was in mir drin ist, dieses Verhängnis, dass ich da gar nicht rauskomme. Das ist nicht nur ein Fleck auf meiner Kleidung, sondern das ist wirklich in mir drinnen. Und ich check es nicht mal wirklich. Und die Frage steht im Raum, wie wird das je möglich? Es müssten zwei Dinge passieren oder es müssten eigentlich unglaubliche Sachen passieren. Es müsste sich nämlich was in mir selber drin verändern. Also ich müsste sagen, okay, ich trage meine ganze Schuld. Ich trage sie und ich zahle einen Gegenpreis. Aber das Problem ist, der ist größer als ich. Und dann könnte ich sagen, hey, ich reiß mich los aus diesem Verhängnis und ich kehre wirklich um und ich erkenne an, was die Sache ist. Aber das kann ich nicht, weil ich nicht mal und du auch nicht. Ich check wahrscheinlich nur 10% meines Verhängnisses und du auch. Weißt du, wie ich es dir beweisen kann? Menschen sind in Extremsituationen zu viel, viel, viel mehr bösem fähig, als sie je denken. Ich habe ein paar so Situationen in meinem Leben erlebt, willst du nicht darauf eingehen, aber Du kannst sagen, ein bisschen Druck, ein bisschen Hunger, ein bisschen Angst zu sterben. Menschen sind bereit, die krassesten Dinge zu tun, schmeißen jede Moral über den Haufen. Und zwar normale, wohlanständige Menschen. Du hast, glaube ich, noch nicht, oder ich auch nicht, ja, wirklich verstanden, wie tief das Problem bei uns geht und zu was wir alles fähig wären. Also einerseits müsste in mir sich was ändern, aber andererseits ist es größer, als was ich tragen kann. Wie soll das funktionieren? Auf die ganze Menschheit übertragen, kannst du sagen, hey, wenn deine Erlösung, eine Lösung für das Sündenproblem, für die ganze Menschheit geschaffen werden müsste, dann müsste das ein Mensch sein, ja, weil nur dann könnte menschliche Schuld real beglichen werden. Es müsste ein Mensch sein. Einer, der sagt, was ich übernehme stellvertretend diese Aufgabe. Das ist ja möglich. Vor Gericht kann ja einer sagen, du weißt was, ich übernehme diese Geldstrafe. Bei Gefängnisstrafen ist es teilweise sogar auch möglich und teilweise auch Führerschein und kann die Ehefrau dann sich nehmen lassen. Also dass jemand anderer sagt, hey, geht auf meine Rechnung. Also es müsste ein Mensch sein, der sagt, hey, ich mache das. Aber gleichzeitig muss es ein Mensch sein, der stark genug ist, die Last und die Sünde von allen zu tragen. Und gleichzeitig müsste es ein Mensch sein, der fähig ist zu einem totalen Akt von Umkehr. Es müsste nicht nur ein Mensch sein, der die Sünde tragen kann, sondern der auch daraus retten kann. Also praktisch jemand, der nicht nur, was ist die höchste Strafe für Sünde, die es gibt? Eine Todesstrafe? Es müsste jemand sein, der nicht nur diese Todesstrafe tragen kann, sondern selbst aus dieser Strafe heraus noch retten kann. Das heißt, es müsste ein Mensch sein, der gleichzeitig Gott ist. Und das ist genau das, was passiert ist. Ich will mit euch jetzt anschauen, das, was wir am Karfreitag feiern werden. Ich will darüber sprechen, was das Kreuz Jesu Christi ist und was es eigentlich tut. Es tut bedeutend mehr, als uns einfach nur irgendwie aus der Hölle zu retten. Ich will das überschreiben mit das Kreuz offenbart. Freunde, ich habe große Leidenschaft, über das Thema zu sprechen, weil es ein Thema ist, über das wir ungern reden. Es erscheint uns blutrünstig, es erscheint uns mittelalterlich, dass Gott Sühne bräuchte. Und dann hören wir so weichgespülte Sachen wie Gott wollte das Kreuz gar nicht, sondern es ist halt passiert und Gott wollte zeigen den Weg der Gewaltlosigkeit und wie weit seine Liebe geht. Ja dazu, ja, aber nicht nur. Das Kreuz ist nicht nur ein Statement, dass Gott so liebevoll ist oder dass Gott sich nicht wehrt, dass Jesus freiwillig in den Tod geht. Nicht nur das. Das Kreuz zeigt auch den Grauen und die Folge der Sünde. Du willst wissen, was Sünde ist und was Sünde tut? Blick auf den Gekreuzigten. Das ist das, was Sünde tut. Du willst wissen, was die Sünde des Menschen tut, wenn ein gerechter, rein liebender, wehrloser Mensch auf Erden kommt und ihnen die Wahrheit sagt? Das ist das, was Sünde dann tut. Das Kreuz offenbart den menschlichen Hass auf das Wahre, auf das Gute und auf das Schöne. Diese Rebellion gegen Gott. Aber gleichzeitig offenbart das Kreuz ist nicht nur ein Verhängnis. Das Kreuz ist, also ist halt passiert und Gott konnte nicht anders. Das Kreuz ist auch ein Akt des Gerichtes Gottes. Gott verurteilt und bestraft Sünde. Real, er sagt nicht, du das mit Gericht, das habe ich im Alten Testament gemacht, aber jetzt nicht mehr. Nein, reale Schuld muss real beglichen werden. Und das Kreuz offenbart ebenso Gottes Hass auf Sünde. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir häufig an unsere eigenen Sachen. Wir denken halt, okay, das heißt jetzt auch, Gott hasst es, wenn ich da mal ein bisschen gelogen habe. Du musst aber auch an das Große denken. Gott hasst das, was Sünde global auf der Welt mit Menschen macht. Ich weiß nicht, ob du tief mal reingeschaut hast in das Dunkel von Sünde, wie Sünde das Leben von Menschen knechtet und zerstört. Gott hasst die Sünde. Das Kreuz ist auch davon ein Statement. Gleichzeitig ist das Kreuz ein Statement für Gottes Gerechtigkeit. Gott ist eben nicht Allah, der sagte, weißt du was, hier, du wurdest vergewaltigt, du bist der Vergewaltiger, du, deine Familie wurde umgebracht von diesen Menschen, Menschenschlechter, und du bist selber derjenige, der die Kriegsverbrechen verbracht hat. Weißt du was, am Schluss ist egal, komm, ich gebe ihm ein Bier aus, wir sind alle wieder Freunde. Dem ist nicht so, Gott ist gerecht. Gleichzeitig offenbart das Kreuz unsere Unfähigkeit zur Selbsterlösung. Ihr Lieben, ich muss es euch nicht sagen, aber es ist trotzdem wichtig zu hören. Der Mensch kann sich nicht aus eigener Kraft erlösen. Er kann es nicht. Die Menschheitsgeschichte zeigt, dass wir es nicht können. Gleichzeitig offenbart das Kreuz Gottes Liebe für Sünder. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist, dass Gott seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat. Johannes 3, 16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahingegeben hat. Das Kreuz ist ein Statement, wie entschieden Gott ist, Gemeinschaft mit dem Menschen haben zu wollen, wie sehr er Menschen liebt. Es ist sogar mehr als einfach nur eine Liebe, so ein passives, ich mag sie gerne. Das Kreuz ist ein Statement von Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft. Wir werden es nachher noch deutlicher sehen. Gott hätte das Vernichtungsding machen können. Einfach so, ich werfe ein Buch vom Himmel, jeder, der sich danach richtet, dem helfe ich und den anderen nicht. Aber Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit den Menschen. Er geht ihm nach, sogar in das Verhängnis der Sünde, um ihn heimzuholen. Ich sage euch, ihr Lieben, mich hat das so bewegt, als wir auf der Mehrkonferenz Arne Elsen hier hatten. Wir haben gesprochen über Heilung, und wir lieben körperliche Heilung und Gott schenkt körperliche Heilung. Wir haben Glauben dafür. Gleichzeitig hat Arne einen Satz gesagt, der mich so bewegt hat. Er hat gesagt, die größte Heilung, die ein Mensch erleben kann, ist die Heilung seiner Beziehung zu Gott. Das ist wirklich wahr. Die fundamentalste und tiefste Not eines Menschen ist nicht sein körperliches Leiden, ist nicht, dass er arm ist. Die tiefste und größte Not ist, dass unsere Beziehung zu Gott gestört ist. Jetzt, nicht jeder Mensch läuft rum und merkt, dass er ein Problem mit Gott hat. Was wir merken, wenn wir rumlaufen, ist, dass wir ein Problem mit Scham haben. Und diese Vorstellung vor einem Auge, das alles sieht, also ins Herz hinein sieht, vor einem Auge Gottes oder dem Auge von Menschen, absolut vollständig nackt zu sein, irgendwie weiß jeder Mensch, okay, oh wow, eigentlich ist nicht alles okay in mir. Aber das Problem ist noch tiefer. Das Problem ist noch tiefer, und ich muss dir jetzt ein kleines Gedankenspiel zumuten, das nicht schön ist, aber nötig. Und zwar, ich lade dich ein, über diesen Satz oder über dieses Wort nachzudenken, Trennung von Gott. Wir lesen in verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass wir aufgrund unserer normalen Grundsituation als Menschen von Gott getrennt sind, ohne Jesus. Und Jesus hat die Trennung von Gott am Kreuz erlitten. Aber jetzt stell dir mal vor, kurzes Gedankenspiel. Stell dir vor, du weißt, es gibt Gott. Du weißt, er hat alles erschaffen. Du weißt, er ist der Einzige, der dem Leben Sinn gibt, der dich geschaffen hat. Er ist gut, er ist wahr, er ist schön. Er hält das Universum in seiner Hand, und jetzt kommt's. Und du kannst keine Gemeinschaft mit ihm haben. Unmöglich. Du willst beten, aber es geht nicht. Du willst zu Gott kommen, aber er hört dich nicht. Du weißt, es gibt ein ewiges Leben. Du versuchst dein Leben zurechtzubiegen irgendwie. Und es geht nicht. Es geht nicht. Du, schau mal her, wir haben im Gebet manchmal so das Gefühl, wie ich dringe im Gebet zu Gott nicht durch. Vielleicht schon mal gehabt. Das ist schlimm genug. Da hilft uns unser Glaube, dass er sagt, okay, aber ich vertraue drauf, Gott hört mich wirklich. Aber jetzt stellst du dir andersrum vor. Stellst dir vor, du hast den Eindruck, oh, Lobpreislied fühlt sich nett an, aber du weißt absolut sicher, du bist von Gott getrennt. Und du kannst nichts tun, um zu ihm hinzukommen. Wieso fängst du an zu beten und kommst nicht durch? Du weißt, es geht nicht. Das ist wie, er hat sich abgewendet, er ist weg. Das ist die absolut schrecklichste Situation, die ein Mensch haben kann. Ja, das ist die Hölle. durch diese Hölle ist Jesus gegangen. Und seither muss kein Mensch mehr durch diese Hölle gehen, der das nicht will. Aber nochmal, Jesus ist am Kreuz durch diesen Zustand gegangen. Jesus hat gesagt, Gott, du hast mich verlassen, es ist vorbei. Du bist weg, du hast dich abgewandt. Und es war in dem Moment so, er war nicht nur einen schlechten Moment gehabt. Weil Gott hasst die Sünde und Jesus hat alle Verdammnis und alle Sünde auf sich geladen. Der Vater hat sich abgewendet in diesem Moment, weil Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und Gott ist sich selber treu, er sagt nicht, weißt du was, heute bin ich ein bisschen anders. Nur wenn du mal kurz geschmeckt hast, was es heißen würde, Gottes Verlassenheit. Stell dir vor, du fällst in ein tiefes Dunkel und du weißt, der Boden kommt nie. Und du fällst und du fällst und du schreist, aber deine Stimme macht nicht mal ein Echo. Ist nicht mal Raum da. Du bist eingeschlossen in dein Ich. Da gibt es kein Gegenüber. Nichts als nur Schweigen. Das ist dein Zustand für ewig. Ohne Jesus. Das ist der Zustand jedes Menschen. Ohne Jesus. Und zwar nicht, weil Gott intolerant ist und sagt, nur wenn du zum richtigen Verein gehörst, sondern weil Gott wahrhaftig ist, weil er echt ist und weil dein und mein Schuldproblem ein echtes ist. Rede es nicht klein. Du bist nicht der Richter. Ich bin nicht der Richter über mich. Nur wenn wir das bedenken, verstehen wir, wie unfassbar das ist, was Jesus getan hat. Unbeschreiblich, unbegreiflich, unglaublich. Schau mal her, wenn ein Mensch in dem Ding drin ist, der kann machen, was er will, der kann beten, der kann auf den Knien rumrutschen, der kann Opfer bringen und Weihrauch anzünden und pilgern, das wird nicht das grundsätzlich ändern. Der bleibt weiter in seinem verdunkelten Herzen, wie soll er aus dem raus? Und wenn man sagt, der meditiert so lange, bis er Erleuchtung bekommt, selbst wenn er Erleuchtung bekäme, die objektive Schuld wäre immer noch da. Was rettet ihn aus dem? Das Einzige, was ihn retten könnte, wäre, dass jemand da reingeht, dieses Ding auf sich nimmt und das Gefängnis von innen heraus sprengt, weil er stärker ist als das. Und genau das ist das, was passiert ist. Ihr Lieben, ich habe den heutigen Abend, das Thema des heutigen Abends überschrieben mit einem Wort, das ich so schön finde. Und dieses Wort nenne ich Privileg. Weil das, was uns in Jesus geschenkt ist, ist so jenseits dessen, was sich Menschen ausdenken und vorstellen können. Lass uns einfach in die Bibel gehen, lass uns anschauen, was uns in Jesus geschenkt ist, was unser Privileg ist. Ich sag's dir, verinnerliche und glaube diese Stellen und du musst dich nie wieder wertlos fühlen, du musst dich nie wieder verdammt fühlen, du musst dich nie wieder sinnlos fühlen, du musst dich nie wieder sinnlos und traurig fühlen. 2. Korinther Brief. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Das erste Privileg ist, in Jesus bist du versöhnt mit Gott. Diese Worte, die ich hier hinschreibe, hör sie nicht nur mit dem Kopf, sondern lass sie auf deine Zunge zergehen. Du bist versöhnt mit Gott. Du hast Frieden mit Gott. Das ist wie, du kommst auf die Party und jemand hat den Fleck weggemacht und er sagt, hey, das ist gar kein Fleck. Es ist einfach alles okay. Es ist alles okay. Wir sind wieder Freunde. Du bist versöhnt mit Gott. Jesus sagt in der Nacht vor seinem Leiden, nächste Woche werden wir es feiern, ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit oder in der Wahrheit geheiligt sind. Aber ich bitte dich nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. So unwahrscheinlich. Jesus sagt, ich tue das, was keiner von denen kann. Ich heilige mich. Wie ist es, wenn Jesus, der wahre Mensch und wahre Gott, sich heiligt? Ich habe vorher gesagt, dass Sünde den Menschen kultunfähig macht. Heiligung ist ein Bild aus dem Alten Testament. Das heißt, dass der Priester reine Gewänder anlegt und mit Blut bespritzt wird und sich mit Wasser wäscht und dann vor Gott kommen kann. Und Jesus sagt, du, ich mach das. Und wenn es ich mache, werden die anderen auch in Wahrheit geheiligt sein. In Jesus bist du geheiligt. Es ist so schön, dass Jesus ausdrücklich hier nicht nur sagt, okay, ihr 12 Jünger, sondern sagt auch alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Das bist zum Beispiel du. Die Bibel ist aufgeschrieben worden von Aposteln. Das Glaubensgut der Kirche ist das, das von den Aposteln weitergegeben wurde. Jesus betet da für dich, wenn du an ihn glaubst. Und Jesus sagt, wenn du an ihn glaubst, dann gilt dieses Gebet für dich. Du wirst errettet durch Glauben an Jesus Christus. Jetzt könnte man meinen, Jesus sagt, okay, ich heilige mich für sie und ich gebe dir meine Eintrittskarte. Und dann kommst du auf die Party, aber alle sehen, ah, okay, das ist der Schmutzfink. Der durfte trotzdem noch rein. Und so fühlen manche Christen sich wie, okay, durch Jesus, ich bin gerade noch Teil des Spiels. Aber es ist viel mehr als das. Ich habe gesagt, wahre Erlösung, das müsste was sein, was mit mir passiert. Lass uns anschauen, was Paulus sagt. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes nicht haben, sondern würden. Was hieße haben? Ich habe Gerechtigkeit, es ist so, wie ich bin ein Sünder, aber Gott gibt so den Stempel drauf, darfst trotzdem mitspielen. Das ist was anderes. Hier wird gesagt, nein, es ist ein realer Stellvertreter-Austausch. Ich weiß nicht, ob du das je gehört und je verstanden hast. Gerechtfertigt, das ist das alte theologische Wort, aber es geht viel mehr als das. Gerechtfertigt nicht im Sinne von, Gott sieht dich als Sünder und sagt, du bist halt ganz doof, aber wegen meiner lasse ich dich rein. Nein. Du wirst die Gerechtigkeit Gottes. Das bedeutet, diese Gerechtigkeit, diese Heiligung, die Jesus erwirbt, die wird dein. Die ist dann nicht einfach Jesus auf den Johannes draufgekleistert. So jeder sieht, hey, das Gewand passt hier gar nicht, das hat dir jemand umgehängt. Das ist wie ein maßgeschneidertes Gewand und das ist meines und es trägt die Aufschrift gerecht. Das heißt, du wirst vor Gott gerecht. Nicht nur Gott lässt dich rein, du wirst vor Gott gerecht. Ich habe vorher gesagt, es müsste sich was in dir ändern, wenn du an diesem Gespräch von Intellektuellen willst teilnehmen, oder es müsste sich in dir was ändern, wenn du nicht Geige spielen kannst und auf einmal kannst du es, aber genau das ist das, was Jesus getan hat. Nicht nur du, ich spiele für dich und du setzt dich neben mir hin. Nein. Er ist wahrer Mensch, er ist wahrer Gott, er ist gestorben und auferstanden, damit er nun in dir lebt. Das ist das Evangelium. Das heißt, dass er, Gerechtigkeit Gottes, in dir ist. Das heißt, dass er in dir Geige spielt. Dass du auf einmal Geige spielen kannst. Und nicht nur, dass du jeden Tag sagen musst und so, und aber eigentlich bin ich noch immer der Sünder und nur Jesus. Nein, du kannst dann Geige spielen. Es ist nur durch Jesus. Aber du kannst es dann. Sowas nennt man auch Geschenk. So, es gehört nachher dir. Nicht nur geliehen. Ah, ihr Lieben, das ist so wunderbar. Wenn man fragt, wie genau funktioniert das mit Kreuz und Schuld? C.S. Lewis hat die wunderbarste Sache gesagt. Er hat gesagt, deine Verdauung funktioniert auch, wenn du nicht verstehst, wie sie funktioniert. Und mit dem Kreuz ist es auch so, das Kreuz funktioniert. Heute ist sehr theologisch, sehr viel erklärt, aber das Ding funktioniert. Es ist ein Erfahrungswissen und wenn du dieses Erfahrungswissen nicht hast, dann weil du Jesus noch nicht begegnet bist. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der Jesus authentisch begegnet ist, kann bezeugen, zu Jesus kommen, Sünde bekennen, da kommt Vergebung. Da wird die Last auf einmal weg, wo ich vorher 1000 Sachen probiert habe. Das ist dann wirklich weg und ich merke, ich komme wieder zu Gott hin. Wer hat das schon mal gespürt? Halleluja. Es ist ein Erfahrungswissen, egal ob du es erklären kannst oder nicht. Im Kreuz Jesu ist die Kraft, jede Kette zu brechen, und im Kreuz Jesu ist die Kraft, dich mit Gott zu versöhnen. Das heißt, dass du merkst, ich komme wieder hin zu ihm. Hier ist wieder Beziehung möglich. Hier ist Gemeinschaft mit Gott möglich. Und wenn du mal in Sünde warst, merkst du, Sünde macht diese Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Das ist ein Erfahrungswissen. Lass uns weiterschauen, was die Schrift sagt. Jesus sagt, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Dieses Privileg der Erlösung durch Jesus und an ihn glauben zu können, bewirkt, dass ich geliebt bin. Na, jetzt ist die Frage, Gott liebt aber doch jeden Menschen. Gott liebt schon jeden Menschen im Sinne einer barmherzigen, im Sinne einer suchenden und verzweifelten Liebe. Aber nicht im Sinne einer Liebe der Gemeinschaft. Das ist wie, ich sehne mich so danach, dass mein verlorener Sohn heimkommt. In diesem Sinne liebt Gott jeden Menschen. Aber im Sinne wie, ich bin verliebt in dich und wir haben eine Beziehung, wir gehen romantisch essen und wir sind beste Freunde. In diesem Sinne liebt Gott nicht jeden Menschen. In diesem Sinne sind wir Menschen Feinde Gottes. Nicht, weil Gott böse und gemein ist, sondern wir sind Feinde Gottes in der Art und Weise, wie wir aufgestellt sind, wie wir ticken, wie wir leben. So sind wir Menschen. Dass Gott uns leben sieht und sagt, ich bin total anders. Gemeinschaft bedeutet, dass man irgendwie ähnlich ist. In Jesus werden wir nicht nur, es ist so schön, nochmal kurz zurück, Jesus sagt nicht nur, hey, ich muss jetzt den Vater bitten, dass er euch noch ertragen kann. Manche haben ja auch diese Vorstellung, der böse Himmelsvater so und Jesus ist der Nette. Nein, er sagt, der Vater selber liebt euch. Jesus und der Vater sind eins. Durch dieses vermittelnde Wirken Jesu wird nicht nur bewirkt, dass du halt nicht in die Hölle kommst. Nein, der Vater liebt dich. Es ist eine Liebesgemeinschaft, in die hinein du erlöst wurdest. Und das ist mein letzter und eigentlich entscheidender Punkt für heute. Ihr Lieben, das Kreuz ist sehr wohl Erlösung und Errettung aus Sünde und dass du nicht in die Hölle kommst. Ja, das ist es real. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Das Kreuz ist die Ermächtigung, die Einladung, die Eröffnung einer Liebesgemeinschaft mit Gott. Jetzt pass gut auf, zu der kein Mensch sonst Zutritt hätte. Egal, was er täte, kein Mensch jemals. Es ist das absolut unglaubliche Privileg, an einen Ort zu treten, wo kein Sterblicher hinkäme. Es ist das Herz des Vulkans. Es ist das innere Liebesgespräch der Dreifaltigkeit. Nichts weniger als das. Es ist nicht irgendwie, Gott ist da oben und er lässt dich noch in sein Reich. Du hast einen Stempel, du darfst irgendwo zelten, 2 Kilometer entfernt. Es ist die Gerechtigkeit Jesu Christi, der zweiten Person der Dreifaltigkeit, die dir persönlich offen steht, damit du in die gleiche Nähe zum Vater kommst wie er selber. Lass uns anschauen, wo das in der Bibel steht. Johannes 17, einer der letzten Verse, bevor Jesus verhaftet wird. Es ist wie eine Überschrift für das Kreuz. Jesus sagt, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Jesus sagt nicht, Vater, ich will, dass sie nicht in die Hölle kommen. Das ist auch wichtig. Jesus sagt nicht, Vater, ich will, dass sie einfach erlöst werden. Jesus sagt, ja, Hölle nicht mehr und erlöst, aber jetzt umzu. Und von diesem Umzu wissen zu wenige Christen Bescheid. Viele wissen einfach nur, es geht halt darum, ein besserer Mensch zu sein oder irgendwie erlöst zu werden. Aber es ist wie die Erlösung, es ist ein Eintrittsticket in das Konzert. Ich meine, es ist nicht der Punkt zu sagen, ich habe endlich ein Ticket. Der Punkt ist, dass du dann reingehst und dann hörst du die Musik und dann... Die Erlösung durch Jesus ist die Bevollmächtigung für Gemeinschaft mit Gott in Gebet, im Wort Gottes, in einem Leben mit Jesus. Und das ist das eigentliche Ding. Und diese Liebesbeziehung geht in Ewigkeit weiter. Ich überschreibe dieses Wort einfach mal mit dem wunderbaren Wort Nähe. Du bist befähigt, in die Nähe, in eine emotional, persönlich, intime, vertraute Nähe mit dem Gott des Universums zu kommen. Nicht weniger als das drückt es aus. Sie sollen dort bei mir sein. Jesus sagt nicht im gleichen Saal irgendwo, bei mir. Er sagt, ich will, und jetzt setzt deinen eigenen Namen ein. Ich will, dass sie, ich will, dass er nahe bei mir da ist. Ich will, dass sie nie wieder gehen muss. Ich will, dass er nie wieder weg muss. Und sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Und Herrlichkeit ist das Wort für Schönheit. Sie sollen, ich will ihm so vieles zeigen. Er will dir so viel zeigen. Es ist so viel mehr als gerettet zu sein. Er sagt, ich will alles auspacken. Ich will aus meinen Büchern vorlesen. Ich will meine Gedichte vorlesen. Ich will ihm Bilder zeigen. Ich will ihm alles zeigen. Es ist eine Berufung, ein Privileg, hinein in Nähe, hinein in Beziehung, hinein in Gemeinschaft. Ihr Lieben, letzter Punkt. Es gibt Menschen, die kommen vor Gott, und es sind viele, die kommen vor Gott wie der berühmte Zöllner, und die sagen, die sind nicht ehrlich genug, das laut zu sagen, aber tief drin sagen die, danke Gott, dass ich nicht bin wie dieser Sünder. Es gibt viele fromme Menschen, die schon so ein bisschen sagen, ich mach schon echt viel. Und ich sag dir, egal wie viel du machst, wenn das die Grundlage deines Kommens vor Gott ist, hast du schon verzockt. Nee, du kannst du vergessen. Und natürlich, wir haben das alles schon gehört und sagen, ja, nee, Gnade und neuer Bund und so. Nee, tief drin bleibt das Problem. Du kommst vor Gott und du fühlst dich gut, weil die letzten Tage gut gelaufen sind. Und denkst du schon, ja, bei uns in der Familie, gell, wir beten jeden Tag zusammen und so. So, das kann nie, nie die Grundlage sein, mit der du zu Gott kommst. Aber andersrum, vielleicht bist du einer, der zur Selbstverdammnis neigt. Und du kommst zu Gott und sagst, okay Gott, jetzt hast du bestimmt kein Interesse mehr an mir, weil ich habe alles verbockt. Und jetzt bestimmt, ich habe so wenig gebetet die letzten Tage, und du fühlst, wie diese Wellen von Selbstverdammnis über dich kommen. Egal, welcher von beiden du bist, der religiös Stolze oder dein Selbstverdammnis. Erheb deinen Blick zu Jesus. Du kommst niemals zu Gott. Nie, 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 nie. Auf Grundlage deiner eigenen Leistung. Weder kommst du deswegen zu Gott, weil du so viel geleistet hast, noch musst du dich vor Gott verkriechen, weil du so schlecht geleistet hast. Das kann nie die Grundlage sein. Lass uns biblisch anschauen, was die Grundlage ist. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen hohen Priester, einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Das heißt, lasst uns festbleiben im Glauben. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Unterstreiche das. Du hast einen hohen Priester, der dich nicht nur toleriert, der nicht nur sagt, okay, einmal, ich gebe dir noch eine nächste Chance, sondern du hast einen hohen Priester, der dich in den Arm nimmt und sagt, ich weiß, wie sich das anfühlt. Er sagt nicht nur, ich weiß, wie das ist, sondern ich habe das selber gespürt. Ich bin nämlich mitfühlend. Das heißt, die gleichen Gefühle, die du hast, hatte er. Gefühle. Nicht im Buch gelesen. Er hat das gespürt. Er sagt, ich weiß, wie weh das tut. Ich spüre das. Und wir gehen gemeinsam dadurch. Vers 16. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe zur rechten Zeit. Freunde, das ist ein Vers. Wenn du den verstehst, musst du jubilieren. Das war im Alten Testament unmöglich. Die Leute im Alten Testament konnten sich Gott bis zu einem gewissen Punkt nahen. Die durften von Anfang des Berges Horeb gehen, und wenn sie weitergegangen wären, dann wären sie gestorben. Sie durften den Vorhof des Tempels und die Wolke der Herrlichkeit von der Ferne sehen. Aber hier im Griechischen Parrhesia, Freimütigkeit, das heißt, Parrhesia ist das gleiche Wort, wie du darfst deinen Mund aufmachen, du darfst das sagen, das ist das Wort. Voll Freimütigkeit, voll Zuversicht. Das heißt, du darfst vor den Thron Gottes kommen und sagen, hier bin ich und es ist okay. Und ich darf hier sein und ich darf was sagen. Und hier bin ich, ich fühle mich frei. Das ist deine Zuversicht in Jesus. Niemals. Aber wenn du sagst, ich habe vorgestern gefastet und neulich auch in der Bibel gelesen, da lachen ja die Hühner. Gott ist der Heilige, der unendlich Gerechte. Das kann nie der Punkt sein. Aber andersrum auch, wenn du sagst, ja, und gestern im Internet, ich habe mir was Schlechtes angeschaut, gell, und letzte Woche habe ich jemanden angeschrien. Ja, ist nicht gut, aber ist auch nie der Punkt, ist ja nicht, dass Gott gesagt hat, jetzt schaust du dir mal einen Tag lang keine schlechten Internetzeiten mehr an und dann darfst du kommen. Als ob das der Punkt wäre. Unsere Sünde geht radikal tiefer, aber die Erlösung in Jesus Christus ist radikal mächtiger und radikal größer. Oh, ich sag's dir, wenn du das verstehst, passieren zwei Sachen. Das erste ist, du hast keinen Grund mehr, niedergeschlagen und traurig zu sein. Und das zweite ist, in dir erwächst eine Sehnsucht zu sagen, wenn ich so geliebt bin, dann will ich dieses Privileg nie wieder gering achten, indem ich mich niedermache, indem ich nur auf meine eigene Kraft vertraue oder auch, indem ich nicht bete. Ich habe die Eintrittskarte in den himmlischen Thronsaal. Ja, und dann schaue ich mir TV total an stattdessen oder geh einfach essen und arbeite ein bisschen mehr. Du hast eine Einladung in das Herz des Vulkans, in das Herz der Dreifaltigkeit. Das Normalste von der Welt ist, dass du sagst, wenn ich so geliebt bin, dann will ich mein Leben hingeben. Das heißt, dass ich in die Mission gehe, in das härteste Land, in das schwierigste Land. Ich will, dass diese Botschaft an die Enden der Erde rausgeht, egal wenn es mir mein Leben kostet. Sei es, dass du dich ausgießt im Gebet. Du sagst, ich will ein Lebensstil des Gebets und des Lobpreises, weil der Gleiche, der sein Blut für mich gegeben hat, ist es wert, dass ich jeden Atem, den er mir geschenkt hat, ihm zurückschenke bis zu meinem letzten Atem. Wie Nikolaus Graf Zinzendorf, der ein Bild gesehen hat mit dem Jesus mit der Dornenkrone, hatte den Eindruck, dass er zu ihm spricht. Das habe ich für dich getan, das wirst du für mich tun. Versteh mich nicht falsch, nicht im Sinne einer Leistungsgerechtigkeit, jetzt schuldest du was, sondern im Sinne von einer Liebesverpflichtung. Jesus, wenn du dich herschenkst, wenn du mir dieses Privileg eröffnest, das mir kein Mensch mehr nehmen kann, was kann mir noch passieren? Das ist das Normalste von der Welt, dass ich mich herschenken möchte. Jesus, wir feiern und erheben und lieben dein Kreuz. Es ist die Kraft und die Weisheit Gottes. Amen. Lass uns beten.